Von Deutschland nach Frankreich. Der Küster kommt gegen 7 Uhr morgens. Er betritt polternd die Kirche, stellt sich in die Mitte der Haupthalle und stößt plötzlich in alle 4 Ecken Schreie aus. Ich sitze oben auf der Empore unter der Orgel und erschrecke sehr. Glaube ich doch, dass er damit seinen Ärger über mein Eindringen in die Kirche kundtut. Was würde er als nächstes machen, nachdem er bereits so gewaltig gestampft und gebrüllt hat? Mich die Treppe hinabstoßen? An den Haaren zur Kirchentür zerren und hinauswerfen? Doch welche Überraschung! Der Mann schaut überhaupt nicht zu mir herauf. Er geht zum Altar, kniet nieder und betet. Offenbar hat er andere ungebetene Gäste mit seinem Schreiritual vertreiben wollen. Trotzdem fühle ich mich sehr unbehaglich. Nach dem Gebet hat der Küster vielerlei zu tun. Ich warte und warte, zuerst geduldig, dann immer dringlicher, denn meine Blase drückt unangenehm und auch im Bauch rumort es mächtig. Der Mann ist nun in einem Nebenraum, aber ich höre ihn deutlich herumwirtschaften. Und sicher würde er mich hören, wenn ich die knarrende Holztreppe hinabsteige. Doch ich muss raus. Der Küster ist mir nun gänzlich egal. Ich setze den Rucksack auf und da hat er mich schon bemerkt. Flink hastet der alte Mann die schmale Treppe empor. Schon steht er vor mir. Ein hagerer, leicht gebeugter Mann mit grauen Schläfen und buschigen schwarzen Augenbrauen, unter denen mich seine dunklen Augen unwirsch mustern. Ein Schwall französischer Worte prasselt auf mich nieder. Wahrscheinlich glaubt er, ich sei eine Streunerin, die die Kirche verunreinige. Ich kann nur 3 Wörter auf Französisch. Merci, merde, je t'aime. Aber damit werde ich mich wohl kaum verständlich machen können. Yo voy a Santiago de Compostela, soy una peregrina. Ich gehe nach Santiago de Compostela, ich bin eine Pilgerin, sage ich auf Spanisch, das ich ganz gut beherrsche, in der Hoffnung, er werde wegen der Verwandtschaft der beiden Sprachen wenigstens den Sinn verstehen. Und dann zählte ich ihm die Hauptstationen meiner Reise auf. Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncesvalles, Pamplona, Logroño, Burgos, Frumista, León, Astorga, El Cebreo, Samos, Puerto Marín. Und nach tiefem Durchatmen und mit meinem strahlendsten Lächeln Santiago de Compostela. Er schaut mich verblüfft an, zuerst ratlos, doch dann huscht ein Verstehen über das strenge Gesicht. Er tritt zur Seite, gibt mir den Weg nach unten frei und habe ich mich getäuscht oder hat er sich sogar leicht verbeugt vor einer Pilgerin, die allein zu Fuß nach Santiago de Compostela wandert, wie in früherer Zeit Millionen Menschen aus ganz Europa? Damals im Mittelalter sind die Pilger von ihrer Haustür aus losgelaufen. Sie mussten, wenn sie unterwegs nicht umgekommen waren und endlich das lang ersehnte Ziel erreicht hatten, auch wieder zu Fuß heimwärts gehen. Ich stelle mir vor, dass dieser Rückweg auf schon bekannten Pfaden sehr mühselig und langweilig gewesen sein muss. Wahrscheinlich aber irre ich mich, denn die meisten Menschen sind vermutlich gern wieder heimgekehrt. Mir fällt das Weggehen leicht. Es ist mit Freude und Erwartungen verbunden. Immer ist es ein Aufbruch in eine ungewisse und deswegen aufregende Zukunft, für die es sich lohnt zu leben. Die Rückkehr dagegen erscheint mir jedes Mal so grau und unerquicklich, dass ich mich fragen muss, warum ich überhaupt heimfahre. Und ich habe dann keine andere Antwort parat als diese, damit ich wieder losgehen kann. Diese Menschen damals aber wagten eine Pilgerreise, die im Zeichen des Todes stand. So unsicher war in dieser Zeit das Reisen. Überall am Weg lauerten Gefahren. Viele kamen durch Entkräftung, Kälte und Schneestürme um. Andere wurden von Räubern getötet. Manche wurden Opfer von Seuchen und verdorbener Nahrung. Alte Gerichtsurteile zeigen, dass ein Menschenleben wenig galt. Wurde einer des Diebstahls überführt oder auch nur dringend verdächtigt, landete er unweigerlich am Galgen. Welcher Mut, welche Mühe und Entsagung gehörten dazu, sich auf den Weg nach Santiago zu machen? Ich nehme an, dass diese Menschen das alles auf sich nehmen konnten, weil sie einen starken Halt in sich trugen, nämlich ihren Glauben. Der Glaube war gleichzeitig die Triebfeder für ihre Entscheidung, das Jakobsgrab aufzusuchen, sei es, um Buße für eine schwere Sünde zu tun oder um Hilfe wegen Krankheit oder Leiden zu erflehen. Andere hatten in einer schwierigen Lebenssituation ein Gelübde abgelegt, das erfüllt werden musste, nachdem ihr Flehen erhört worden war. Doch was mag mich in heutiger Zeit dazu bewegen, eine Fußwanderung zum heiligen Jakobus zu unternehmen? Ausgerechnet ich, die niemals beten gelernt hat, nicht mal getauft ist und Kirchen nur betritt, um sie zu besichtigen oder gegebenenfalls darin zu übernachten? Noch weiß ich es nicht. Während der Wanderung hoffe ich, mehr Klarheit zu bekommen. Ich bin aufgebrochen, um Antworten zu finden, Auskünfte über mich selbst. Was ich bin, was ich soll, wie ich weiterleben kann. Aber warum ausgerechnet eine Pilgerreise? Wenn ich Zeit zum Überlegen nötig hätte und beim Gehen denkt es sich am besten, könnte ich doch das Nordkap oder die südlichste Spitze von Europa zum Ziel wählen. Aber als ich von Santiago de Compostela hörte, stand für mich fest, das solltest du tun. Da musst du hin. Ich bin ziemlich Hals über Kopf aufgebrochen. Es war schon eher eine Flucht. Am Morgen, als ich aufwachte, war es der 18. Mai. Wusste ich noch nicht, dass ich gerade an diesem Tag losgehen würde. Da ahnte ich, es würde wieder einer jener schlimmen Tage werden wie gestern und vorgestern, wie viele Tage eben. Ich würde mich tapfer an den Schreibtisch setzen und mich zum Arbeiten zwingen. Aber ich würde mich nicht konzentrieren können und das, was ich dann geschrieben hätte, wäre nicht zu verwenden. Dann wieder dieses Lauern, ob das Telefon klingelt. Und wenn es tatsächlich läuten würde, dann würde ich nicht abheben aus Ärger über mich selbst, weil ich so sehr gewartet habe. Und aus Furcht vor der Enttäuschung, dass es nicht der erwartete Anrufer ist. Oder ich würde selbst wählen, um, käme wirklich eine Verbindung zustande, schnell wieder aufzulegen, ohne mich gemeldet zu haben. Nein. Aus diesem albernen, aber lähmenden Kreislauf musste ich raus. Ich packte meinen Rucksack, ohne dass ich mir richtig bewusst war, wozu ich mich entschlossen hatte. Im Rucksackpacken hatte ich Routine. Das kann ich fast im Schlaf. So oft habe ich das schon gemacht. Entscheidend ist, so wenig wie möglich mitzunehmen. Nur das Nötigste eben. Früher war ich stolz, Riesenrucksäcke tragen zu können, die die Hälfte meines eigenen Gewichts hatten. Doch inzwischen bin ich klüger geworden. Wandern macht einfach mehr Spaß, wenn man nicht wie ein Lastesel schleppen muss. Und es ist doch erstaunlich, mit wie wenigen Dingen man unterwegs auskommt. Nachdem ich mit dem Packen fertig war, bin ich mit dem Rucksack eilig zum Bahnhof und habe mir dort erklären lassen, welche Fahrkarte ich lösen muss, um möglichst nahe an die Pyrenäen nach Saint-Jean-Pied-de-Port zu gelangen. Von meiner Münchner Haustür aus wollte ich nicht loslaufen. Ich hatte keine Lust, so lange in Autoabgasen und Verkehrslärm zu wandern. Im Unterschied zu Frankreich und Spanien ist der Jakobsweg in Deutschland nicht erhalten geblieben. Wie Schnüre, die sich zu einem Seil vereinen, ziehen sich die Wege durch Frankreich konzentrisch auf die Pyrenäen zu. In Spanien endlich, ab Puente la Reina, vereinen sich alle Wege zu einem einzigen, dem Camino de Santiago. Für Hin- und Rückreise braucht man zu Fuß von Deutschland aus etwa 4 Monate. Doch früher waren viele Pilger ein halbes Jahr und länger unterwegs, wenn sie an manchen Stationen eine ausgedehnte Andacht hielten, Umwege zu berühmten Heiligtümern einschlugen oder sich in den Hospitälern gesund pflegen lassen mussten. Ich konnte mich auch nicht entscheiden, die Wanderung in Frankreich schon zu beginnen, weil mir erstens nur 3 französische Wörter geläufig sind und ich zweitens nicht wusste, welche der vielen möglichen Routen ich wählen sollte. Immer würde ich denken, der andere Weg, den ich nicht ginge, wäre viel schöner, aufschlussreicher und interessanter gewesen. Warum sollte ich einen auswählen und die anderen vernachlässigen? Da war es besser, dachte ich, gleich bei Saint-Jean-Pierre-de-Port am Fuß der Pyrenäen zu beginnen, mit einer Strecke von etwa 900 Kilometern bis Santiago de Compostela vor mir. Zuerst musste ich mit dem Zug nach Paris fahren, da es leider keine Direktverbindung zu den Pyrenäen gab. Ich war nicht gerade begeistert, diese Strecke zu fahren, denn ich wollte möglichst bald mit meiner Pilgerwanderung beginnen und hatte mich voll auf Spanien eingestellt. Es war schon spät am Nachmittag, als ich in München losfuhr. Glücklicherweise fand ich ein Abteil für mich allein. Mitten in der Nacht schreckte ich aus tiefem Schlaf auf, geweckt von der lauten Stimme eines Schaffners. Einige Waggons, auch der, in dem ich mich befand, waren abgehängt worden. Schlaftrunken zog ich meinen Rucksack aus dem Gepäcknetz herab, hastete aus dem Abteil, öffnete die Waggontür und sprang auf den Bahnsteig hinab. Der Schaffner wies mir die Richtung und es gelang mir gerade noch, auf den bereits fahrenden Zug zu springen. Nun drängelten sich viele Leute um die wenigen Sitzplätze. Müde traf ich am Morgen in Paris auf dem Gare de l'Est ein. Für die Weiterfahrt musste ich zum Bahnhof d'Austerlitz wechseln. Ich war gezwungen, die Metro zu benutzen, doch hatte ich im Vertrauen darauf, dass ich in Frankreich nichts brauche, gar kein Geld getauscht. Schwarzfahren kam nicht in Frage, da sich die Sperren ohne Ticket nicht öffnen lassen. Die Gesichter der Menschen, wie wohl in allen großen Städten zu Arbeitsbeginn, schienen mir an diesem Morgen besonders grau und abweisend. Wahrscheinlich lag das mehr an meinem ziemlich desolaten Zustand nach der durchwachten nächtlichen Bahnfahrt. Die Leute hasteten an mir vorbei. Wie könnte ich nur durch die Sperre kommen? Da plötzlich druckte mir ein Mann einen Fahrschein in die Hand. Ich konnte mich weder bedanken, noch hatte ich sein Gesicht sehen können. So schnell war er in der Menge wieder untergetaucht. Im Zug nach Bayonne hatte ich wieder ein Abteil ganz für mich allein. Ich holte den Schlaf nach und wachte erst wieder auf, als der Zug bereits durch Südfrankreich fuhr. Grüne Wiesen und grüne Hügel, gesprenkelt mit elfenbeinfarbenen Rindern, ab und zu ein steingraues Dorf. Als der Zug Bayonne erreichte, stand auf dem Nebengleis bereits der Anschlusszug nach Saint-Jean-Pied-de-Pont. Alle Abteile waren voller Menschen. Irgendwo quetschte ich mich dazwischen. Mir fiel bald ein alter Mann auf. Er trug einen dunklen Anzug aus feinem Stoff, der aber an Armen und Knien schon schäbig und abgewetzt war. Unter der Baskenmütze hingen dünne graue Haare hervor. Er hatte ein mageres Gesicht mit einer auffallend spitzen Nase. Ich wurde auf ihn aufmerksam, weil er unruhig von einer Abteilseite auf die andere hinüberwechselte, aufgeregt die Fenster herabkurbelte und sich weit hinausbeugte. Der Fahrtwind wirbelte ihm die spärlichen Haare ins Gesicht und mit der Hand hielt er die Baskenmütze fest. Ich verfolgte seinen Blick, sah bewaldete Hügel und grün beweidete Hänge, einen kleinen, sich schlängelnden Fluss, die Ufer mit Weiden bewachsen. Nichts Besonderes, eine ruhige, stille Landschaft. Doch gewiss sah der Mann etwas ganz anderes als ich. Immerfort wendete er den Kopf, hierhin und dorthin, suchte etwas zu entdecken, etwas wieder zu finden, vielleicht wie jemand, der nach langer Zeit in seine Heimat zurückkehrt. Ich versuchte, seine Aufgeregtheit nachzuempfinden, auch wenn ich persönlich nicht so fühlen kann. Für mich gibt es keine Heimat, die mein Herz beim Gedanken an sie in Aufregung versetzen könnte. Vielleicht hatte ich Zeit meines Lebens sehnsuchtsvoll in die Ferne geblickt, meine ganze Fantasie auf das Erreichen meiner Ziele fixiert, sodass für den heimatlichen vertrauten Ort keine Gefühle mehr übrig blieb. Dennoch erinnere ich mich, dass auch ich einmal eine Heimat geliebt und mich dort geborgen und zu Hause gefühlt hatte. Der erste mir vertraute Ort war ein verwilderter Garten mit großen Bäumen, wucherndem Buschwerk, in dem ich mich verstecken konnte, und summenden Insekten, die sich manchmal in meinen Haaren verirrten. Eine ganze Welt war dieser Garten für mich, in dem ich die meisten Tage meiner ersten 5 Jahre erlebte. Als ich viele Jahre später meine kindliche Glückswelt wieder sah, war sie bis zur Unkenntlichkeit verdorben. Die lebendige, summende und brummende Blumenwiese, die mir einmal über den Kopf wuchs, war zu einem kurzgeschorenen Rasen verunstaltet worden. Die sich vielfach verästelnden Büsche waren verschwunden, ebenso die Obstbäume, auf denen ich in den Himmel geklettert war. Stattdessen sah ich eine kümmerliche Thuja-Hecke, so künstlich wie aus Plastik, und zu allem Schrecken noch eine Blautanne, einen Baum, der in einem Garten wie die verkörperte Unnatur wirkt. Meine erste kleine Heimat war zerstört worden. Sie existierte nicht mehr. Ich kann an sie nur zurückdenken als an etwas Vergangenes. Doch werde ich sie nie im Leben wiederfinden. Auch meine zweite Heimat ist zerstört worden. Es war das Weinstädtchen Freiburg. Abgeholzt sind die dichten Buchenwälder, die ich als Kind durchstreifte. Das Wasser des Flusses Unstrut ist vergiftet. Ich konnte noch in der Unstrut schwimmen und bis auf den Flussgrund tauchen, um Kiesel heraufzuholen. Immer mit der Erwartung, einmal einen Edelstein oder Goldklumpen in der Hand zu halten. Vielleicht ist jedes Wiedersehen mit der Heimat, von der man sich lange entfernt hat, eine bittere Enttäuschung. Wenn man die Veränderung nicht mitvollziehen konnte, bewahrt die Erinnerung ein schöneres, vielleicht auch verklärtes Bild. Der Franzose, der immer noch von einer Fensterseite des Zuges zur anderen hin und her eilte und seinen Kopf hinausstreckte wie ein Huhn, den seinen aus einem Gitterkäfig, macht auf mich keinen frohen Eindruck. Spitz strach die Nase aus dem blassen, ernsten Gesicht und die Augen bewegten sich unstet auf der Suche nach etwas, was sie nicht finden konnten. Ich wünschte ihm, dass er am Bahnhof von einem lieben Menschen abgeholt wird. Ich stieg aus in Saint-Jean-Pied-de-Port. Es regnete sachte. Ich lief durch die schmalen Straßen. Pflaster und Dächer glänzten regennass. Ich folgte einer Gasse, die bergauf führte. An einigen Türen sah ich das Pilgerzeichen, die Muschel, ins Holz geschnitzt, aus Metall gearbeitet oder die aus dem Meer, die richtige handtellergroße Pektenmuschel. Seit die Menschen zum Grab von Jakobus pilgern, ist sie der Beweis, dass man tatsächlich in Santiago war. Nur wenige Tagesmärsche von der Jakobsstadt entfernt, wird sie vom Atlantik an den Strand gespült. Legenden erzählen von der Entstehung der Muschel als Pilgerzeichen. So soll ein Ritter, der zum Grab gepilgert war, auf der Flucht vor Wegelagerern ins Meer gesprungen sein. Als er schließlich wieder rettendes Land erreichte, war er über und über mit Muscheln bedeckt. Das wurde als Zeichen gewertet, das ihm der heilige Jakobus beigestanden hatte. Eine andere Geschichte geht noch weiter zurück in die Vergangenheit. Eine Barke näherte sich dem Land. Im Boot befand sich der Leichnam des Heiligen, den seine Jünger in Spanien bestatten wollten. Wieder kam ein Reiter ins Spiel. Der arme Mann erschrak mächtig, weil das Boot mitten in der Nacht von einem überirdischen Licht erstrahlte. Voller Angst sprang er samt Pferd von den Klippen hinab ins Meer. Er wurde gerettet, aber abermals hafteten an seinem Körper unzählige Muscheln. Der Stadtname Saint-Jean-Pierre-de-Port bedeutet der heilige Johann am Fuß des Passes. Gemeint ist der Pass von Roncesvalles oder auch Ibañeta-Pass genannt. Das Städtchen ist die letzte Ortschaft vor der französisch-spanischen Grenze und gehört zum französischen Département Pyrénées-Atlantiques. Der Auszug der Pilgergruppen fand früher feierlich unter dem Geläute aller Glocken statt. Denn nun galt es, die Pyrenäen zu überschreiten. Eine harte, strapazenreiche Strecke lag vor ihnen. Viele trugen dazu noch schwere Kreuze bis zum Ibañeta-Pass hinauf. Die Altstadt von Saint-Jean-Pierre-de-Port ist von einer mächtigen Wehrmauer umschlossen. Die Bezeichnung umschlossen stimmt nicht mehr, denn Häuser und Straßen befinden sich inzwischen außerhalb der Mauer. Ich stieg die steilen Stufen zur Mauer hinauf. Oben war ein breiter Wehrgang. Ich schaute durch die Schießscharten hinab nach Bistros mit tropfnassem Gestühl davor und von oben die Regenschirme. Einige als bunte Scheiben, andere als große schwarze Pilze, die sich wie von selbst durch die Straßen zu bewegen schienen. In einem Gemüsegarten kläffte ein winziger schwarzer Hund zu mir herauf. Er war wütend, vielleicht weil ich für ihn unerreichbar weit, hoch oben auf der Stadtmauer stand. Während meiner Wanderung sollten sich die Hunde mir gegenüber meist so erbost verhalten. Es war inzwischen später Nachmittag geworden. Ich wollte mir kein Zimmer in der Stadt nehmen. Nach der langen Bahnfahrt verspürte ich große Lust zu laufen und Natur um mich zu haben, wollte Erde unter und Himmel über mir fühlen. Nur spielte das Wetter nicht mit, denn es regnete zwar leicht, aber ohne Unterlass. Wie würde es erst dort oben sein? Einen vollen Wandertag braucht man, bis der Pass überwunden ist. Da ich wegen des Gewichtes kein Zelt dabei hatte, war es mir zu unsicher, mich darauf zu verlassen, irgendwo einen Unterschlupf zu finden. Ich beschloss, erst am nächsten Tag mit dem Aufstieg zu beginnen. Für diese Nacht galt es, noch auf französischem Boden einen Schlafplatz ausfindig zu machen. Ich hatte keine konkrete Vorstellung, wusste nur, dass ich einen einsamen, ungestörten Ort suchte. Zuerst folgte ich dem Fluss Nive. Die dichte Vegetation am Ufer war tropfnass. Hier würde ich kein trockenes Plätzchen zum Schlafen entdecken. Es begann schon zu dämmern. Da schien es mir besser, eine kaum befahrene Landstraße als Wanderung zu wählen. Weideland. Runde Kuppen, ein Wäldchen dazwischen. Es hörte sogar auf zu regnen und sofort machten sich die Vögel in den Büschen und Bäumen beiderseits der schmalen Straße bemerkbar. Sie schüttelten die Regentropfen aus dem Gefieder und schmetterten aus vollen Kehlen. Es war ja Frühling. Da gab es die klauenhaften Stieglitze mit ihren roten Kopfhauben und den quittengelben Flügeln, die zitronenfarbenen Girlitze, die in höchsten Tönen ihre Lieder sirrten, als würde eine dünne Schnur ganz schnell durch die Luft geschwungen, und sogar Schwarzkehlchen, die mit Wit, 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 Wit lockten. Lauter Vögel, die bei uns in Deutschland sehr selten geworden sind. Und hier hüpfen sie in Mengen im Straßengebüsch herum, selbst in der Nähe der Ortschaften. Dabei werden Singvögel in Südfrankreich sogar gejagt. In Deutschland dagegen sind sie geschützt. Aber kein Lebewesen hat etwas von der guten Absicht, unter Naturschutz zu stehen, wenn ihm andererseits der Raum zum Leben zerstört wird. Wie der Garten meiner Kindheit, der von allen Pflanzen und Tieren gesäubert in eine sterile Rasenfläche umgestaltet wurde. Endlich erreiche ich doch noch eine Ortschaft. Sie sahen neu gebaut aus, meistens Einfamilienhäuser im Einheitsstil. Alle Fensterläden und alle Türen waren weinrot gestrichen. Menschen sah ich keine. So ging ich eben weiter und kam nach Lacar. Zu regnen hatte es nicht wieder begonnen, aber die Erde war noch vollgesogen von all der Nässe. Ich verspürte immer noch keine Lust, Menschen zu begegnen und mich dem Lärm eines Gasthauses, einer Auberge, auszusetzen, wo ich um ein Nachtlager hätte fragen müssen. Außerdem besaß ich ja nur spanische Pesseten. Es begann bereits dunkel zu werden, da erblickte ich am Ortsrand eine Kirche. Ich drückte sachte die Klinke herunter, mein Herz hüpfte vor Freude. Offen, ein warmer, stiller Raum. Ich fühlte mich sofort geborgen und aufgenommen, als wäre ich hier zu Hause, und lief die Treppe zur Orgel empor. Schöne, glatte Holzdielen, Platz genug für meine Matte und den Schlafsack. Ich hatte gerade den Rucksack abgesetzt und den Regenponcho zum Trocknen ausgebreitet, da hörte ich ein lautes Knacken und ein Schlüssel drehte sich knirschend im Schloss. Eingeschlossen. Oh, und ich hatte doch noch mal hinausgemusst. Vorsichtig schlich ich zur Tür, drückte behutsam die Klinke nieder. Tatsächlich, sie war zu. Na, trotzdem war ich froh über mein Glück, noch vor dem Zuschließen dagewesen zu sein. In der Nacht wachte ich auf. Weiches Mondlicht fiel durch die hohen Fenster, streifte über die Holzbänke und legte sich auf das samtige Altartuch. Um wie viel schöner ist doch eine Kirche bei Nacht, dachte ich, und wollte den Raum mit seiner stillen Ausstrahlung und seinem alles umfassenden Frieden noch lange genießen. Doch da schlief ich wohl schon. Gegen 7 Uhr kam der Küster und schloss die Tür auf.